Der Apostel Petrus, der diesen ersten Petrusbrief geschrieben hat, schreibt, und das ist eine wichtige Vorbemerkung, an Christen. Also wenn er sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen, dann sagt er das nicht als eine Botschaft für die Welt, sondern dann sagt er das als eine Botschaft für Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland aufgenommen haben, als ihren Erlöser. Zu ihnen redet er. Und diese Christen, an die er schreibt, leben nicht irgendwie dicht gedrängt zusammen in einer christlichen Nation, in einer christlichen Umgebung, sondern wir lesen im ersten Kapitel, in den Eingangsversen des ersten Petrusbriefes, dass es Leute sind, die in der Zerstreuung leben. Und dass es diesen ersten Christen so geht, wie vielen von uns heute auch. Manchmal wünscht man sich das ja, in einem Hochhaus mit anderen Geschwistern zusammenzuleben. Ich weiß nicht, ob ich mir das immer wünsche, aber manchmal gibt es ja solche Phasen, dass man sagt, ich möchte gerne mit allen, die an Jesus Christus glauben, zusammenleben in nächster Nähe. Aber wir wünschen uns doch manchmal zumindest eine christliche Umgebung, in der wir leben und unseren Dienst tun. Wir leiden darunter, wenn die Gebote Gottes in unserem Land nicht mehr ernst genommen werden. Und in so einer Zeit lebte Petrus und auch die Christen, die er hier mit diesem ersten Petrusbrief anschreibt. Sie sind in der Zerstreuung, in Asien, in Pontus, in Bithynien und so weiter. Er nennt diese ganzen Landschaften zu Anfang seines Briefes. Ich weiß nicht, wie das unseren Schülern hier geht. Wie viele Christen gibt es bei euch in der Klasse? Was würdest du sagen, Leute, die an Jesus glauben, Milo, bei dir? Außer ihm noch einen, ja, Christen in der Zerstreuung. Oder bei dir am Arbeitsplatz? Niemand. Und ich denke, so geht es vielen Leuten. Ne? An unserem Arbeitsplatz, in der Schule, in unserer Nachbarschaft, da gibt es viele, viele Menschen, aber nur ganz wenige glauben an Jesus. Und an solche Leute schreibt hier Petrus. Das Ende aller Dinge, sagt er, ist nahe herbeigekommen. Und dann führt er auf was es jetzt ankommt, wenn das Ende aller Dinge nahe herbeigekommen ist. Er sagt, das Erste, was wichtig ist, seid nüchtern und besonnen zum Gebet. Nehmt Kontakt mit Gott auf. Redet mit Jesus. Das Zweite, was er sagt, vor allen Dingen ist wichtig, eine inbrünstige Liebe. Und vor allem deswegen, weil Liebe eine Menge von Sünden zudeckt, steht hier. Das Dritte, was er sagt, dass wir gastfreundlich sein sollen. Also die Türen unseres Hauses, unserer Wohnung öffnen. Und dann sagt er, dass wir einander dienen sollen mit den Gaben, die wir empfangen haben. Da steckt übrigens ein ganz interessantes Wort im griechischen Text drin. Luther übersetzt ja die mannigfachen Gnadengaben Gottes. Da steht eigentlich die bunten Gnadengaben Gottes. Die bunten Gnadengaben Gottes dient einander. Jeglicher hat so eine Gabe empfangen. Und das alles zur Ehre Gottes durch Jesus Christus. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen, eine Reportage über ein Dorf in Norwegen. Und zwar ein Dorf, das bedroht ist vom Abbruch eines Berges. Es liegt direkt am Fjord, eine wunderbare Landschaft. Und da gibt es einen Berg und dieser Berg droht schon seit Jahrzehnten in den Fjord hineinzustürzen. Und das Problem ist, dass wenn er hineinstürzt, er eine 80 Meter hohe Flutwelle, einen Tsunami sozusagen auslöst. Und alles Leben im Dorf oder in diesen Dörfern rund um den Fjord würde dadurch ausgelöscht werden. Man hat also ein Frühwarnsystem installiert, man misst die Bewegung des Berges. Das geht schon seit Jahren so. Man weiß nicht genau, wann es passiert, weil der Berg sich unterschiedlich, zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich bewegt. Also man kann nicht ausrechnen, jetzt dauert es noch 2 Jahre oder vielleicht ein halbes Jahr oder 3 Wochen. Aber wenn eine bestimmte Situation eingetreten ist, so hoffen die Leute, wirkt sich dieses Frühwarnsystem so aus, dass es ein Signal gibt und die Menschen noch etwa 70, 75 Stunden Zeit haben, das Weite zu suchen. Und also von der unteren Ebene sozusagen, von der Küste dann in den Berg hinauf zu steigen. Das ist in Norwegen gar nicht so selten, dass so etwas passiert. Im vergangenen Jahrhundert war es alleine dreimal, dass so ein Tsunami dort in einem Fjord durch einen Bergabbruch entstanden ist. Einmal war es eine Flutwelle, glaube ich 1905, von etwa 40 Metern Höhe. Und dann war es eine Flutwelle in den 30er Jahren von 60 Metern. Und ich glaube Anfang der 50er von 70 Metern. Und jetzt erwartet man dort eine Flutwelle von 80 Metern. Und es ist interessant, wie die Leute damit umgehen, dass das Ende aller Dinge in ihrem Fjord nahe herbeigekommen ist. Es gibt einige, die suchen das weiter. Die wandern einfach aus, die sagen, wir haben also keine Lust mehr hier zu wohnen. Und sie ziehen weg. Eine Frau sagte, ich habe mein Haus da unten verkauft, habe natürlich nichts dafür bekommen, weil keiner so ein vom Tsunami bedrohtes Haus kaufen will. Aber ich habe es doch dann für wenig Geld verkauft und bin auf eine Höhe von 150 Metern gezogen. Also relativ sicher. Wieder ein anderer sagt, hier haben schon meine Großeltern und Urgroßeltern gelebt und sind auch hier gestorben. Wenn ich sterbe, was macht das? Ich bleibe hier in meinem Holzhaus wohnen. Und wieder andere leben in einer permanenten Angst, aber sie wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Es gibt einige, die sagen, also ich genieße einfach nochmal das Leben. Ich tue so, als wenn jeder Tag der letzte Tag wäre und feiere Partys oder mache mir einfach das Leben schön und angenehm. Also es wurden eine ganze Reihe von Leuten interviewt. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, das Ende aller Dinge steht nahe vor der Tür? Wer mal durch die Buchhandlung streift, der stellt fest, da gibt es eine ganze Menge von Ratgeberliteratur, die genau diese Frage aufnehmen. Da wird zum Beispiel gesagt, das sind die 1000 Bücher, die du in deinem Leben gelesen haben musst. Oder die 100 Bücher, mindestens. Ich war ganz enttäuscht, dass ich feststellte, ich habe von diesen 100 Büchern eigentlich nur 12 gelesen. Dafür andere, aber in dieser Liste von 100 Büchern übrigens die Bibel an erster Stelle. 100 Bücher, die man in seinem Leben gelesen haben müsste. Bibel ganz oben an, fand ich toll. Das ist eine Zeit herausgegebene Liste in den 78er Jahren. Inzwischen gibt es das auch in Buchform mit verschiedenen Essays und da steht ganz oben an die Bibel. Mittendrin irgendwo Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Und solche Bücher, zum Teil kennen wir sie aus der Schule. Aber die Bibel ganz oben an. Also 100 Bücher, die man gelesen haben müsste. Inzwischen bin ich 63. Und da denke ich mir so, das schaffst du ja gar nicht. In den letzten Jahren, die dir noch verbleiben. Oder man müsste unbedingt, so heißt es in einem Ratgeber, von einer hohen Brücke gesprungen sein, so dieses, wie heißt es, Bungee-Jumpings. Habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben. Hängt auch an meiner Höhenangst. Ich habe gedacht, naja, vielleicht gibt es da ja eine Brücke an der Halle irgendwie hier, die nicht so hoch ist und von der man dann ins Wasser springen könnte. Oder in einem anderen Ratgeber heißt es, mindestens einmal mit einem Delfin gekuschelt haben. So viele Delfine gibt es gar nicht auf der Welt, dass alle Menschen mit einem Delfin kuscheln könnten. Aber es wird hier geraten. Und für Männer, ganz besonders habe ich gelesen, einmal im Leben mindestens die Windeln eines Kindes gewechselt zu haben. Sollte man unbedingt diese Erfahrung machen. Ich habe sie gemacht, also auch nicht so häufig, aber doch. Was hast du den Eindruck, fehlt noch in deiner Sammlung, in deinem Leben, was du unbedingt gemacht haben willst und gemacht haben möchtest? Es sind zu Anfang unseres Jahrhunderts, das ja noch nicht so alt ist, Sterbende befragt worden. Leute, die auf Intensivstationen liegen oder im Hospiz. Die wurden gefragt, was würden sie machen, wenn sie noch einmal von vorne anfangen dürften. Es ist interessant, dass niemand dort vom Bungee-Springen gesprochen hat oder vom Delfinkuscheln, sondern dass die andere Werte plötzlich gesehen haben, an denen sie in ihrem Leben so nicht gearbeitet haben. Zumindest nicht in dem Maße, wie sie es sich auf dem Sterbebett eigentlich gewünscht hatten. Die meisten haben gesagt, ich würde, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, nicht so viel arbeiten. Also im Sinne von an meiner Karriere für materielle Dinge, ich würde nicht so viel arbeiten. Ich würde dafür sorgen, dass ich regelmäßig freie Zeit habe. Das Zweite, ich würde mehr für mein Glück tun. Also ich würde nicht darauf warten, dass das Glück mir einfach zufällt, wie ein Zufall, sondern ich würde daran arbeiten und vor allem, wenn ich denn Glück erlebe, zum Beispiel in einer Beziehung, dann würde ich dafür arbeiten, dass ich dieses Glück auch aufrechterhalte. Ich würde in Beziehung investieren, in andere Menschen. Und das Dritte, was gesagt wurde, ich würde mehr über die Grundfragen des Lebens nachdenken. Also, wofür bin ich auf dieser Welt? Was passiert eigentlich jenseits der Todesliege? Und einer der Sterbenden hat dann sehr ausführlich gesagt, es ärgert ihn jeder Tag, wo er nicht über diese Frage nachgedacht hat. Was der Sinn des Lebens ist, wofür lohnt es sich zu leben und sich einzusetzen? Und wenn ich diese Antworten von Sterbenden so höre, und das, was Petrus hier sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen, dann entdecke ich da eine Menge Parallelen. Das Ende aller Dinge, sagt Petrus. Und er meint damit, dass diese dingliche Welt, in der wir leben, dass die einmal zu Ende geht. Dass über dem Materiellen sozusagen, das uns oft so wichtig ist in unserem Leben, schon das Vernichtungsurteil schwebt. Das betrifft meine Schallplattensammlung, meine Büchersammlung, meine Schallplattenspieler aus den 50er Jahren. Das betrifft dein Handy, dein neuestes, das du hast. Und ich denke, wir merken das ja oft schon, dass wenn wir die Dinge haben, verlieren sie plötzlich ihren Wert. Das allerneueste Handy. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Windows 95 als Programm bekam. Könnt ihr euch auch noch daran erinnern? Ich war so stolz. Und dann hatte ich das aufgespielt auf meinem Computer und nur Wochen später hieß es, es gibt ein neues Programm, was da in der Entwicklung ist. Und vielleicht einige Monate später sagte jemand, ich habe dieses allerneueste. Die Dinge vergehen ja dann schon in ihrem Wert, wenn wir sie haben. Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Also es lohnt sich eigentlich nicht wirklich viel in Dinge zu investieren, was wir damit sagen. Denn die Dinge werden zu Ende gehen. Alles, was wir anfassen können, was wir riechen können, alles, was wir von der einen Stelle zur anderen setzen können, was wir kaufen können, all das wird irgendwann zu Ende gehen und wird keine Bedeutung mehr haben. Und wir merken das, wenn wir Menschen am Ende ihres Lebens begegnen. Wir machen zurzeit eine Wohnungsauflösung bei Frau Henken, unserer Nachbarin. Und alles, was da in ihrem Leben mal Bedeutung hatte, das wandert in die Müllabfuhr. Bis auf ein paar ganz wenige Dinge. Dass sie Geld bezahlt hat in ihrem Leben, dass sie auch geliebt hat, verehrt hat, gesammelt hat. Und so kann man sich auch die eigene Wohnung angucken unter diesem Gesichtspunkt. Das Ende aller Dinge ist eigentlich immer da. Petrus denkt ja viel weiter. Er denkt an das Ende der Welt und an die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und da gibt es natürlich auch Frühwarnsysteme. Und Israel ist so ein Frühwarnsystem, das Gott eingebaut hat. Schauen nach Israel und wir wissen, wie spät es ist auf der Uhr, auf der heilsgeschichtlichen Uhr Gottes. Auch wenn wir nicht sagen können, heute oder morgen, Jesus sagt ja, warnt ja uns ausdrücklich davor, keinen Tag und keine Stunde berechnen zu wollen. Aber Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbei. Und die dingliche Welt wird vergehen. Jesus selber sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dann sagt er, worauf es wirklich ankommt. Man könnte das übersetzen mit beten, kochen, lieben. Kochen sei gastfreundlich ohne Murren. Vielleicht nur einen Kaffee. Also bei mir gibt es immer nur einen Kaffee. Oder in Liebe zu investieren. In die Beziehung zu anderen Menschen. Zeit und Geld und Opfer. Darauf, sagt er, kommt es an. Investiert nicht in Sachen, investiert in Beziehungen. Woher hat er das? Hat er das in irgendeinem Buch gelesen, in einem Ratgeber? Ich denke mal, dass der Apostel Petrus auch seine Bibel kannte. Wir sagen das Alte Testament, der Jude sagt Tenach, das sind die Bücher des Alten Testamentes. Da stehen viele Weisheiten über die Art und Weise, wie wir unser Leben leben sollen. Besonders im Buch der Sprüche, im Buch des Predigers und so weiter, da kann man nachschlagen. Und Petrus zitiert hier auch unter anderem aus dem Buch der Sprüche, der Weisheit Salomos, der alles hat, alle materiellen Dinge, aber ja, doch dann am Ende sagt, es ist alles frustrierend, was mit Materie und mit Dingen zu tun hat. Er hatte sogar fast 1000 Frauen, mit denen er verheiratet war. Also alles, was er wollte in seinem Leben, konnte er sich leisten. Und er sagt, es ist alles frustrierend. Luther übersetzt, es ist alles eitel. Aber was kommt es an, in Beziehungen zu investieren? Und woher hat Petrus das? Er hat es gelernt bei Jesus. Das, was er uns hier weitergibt, hat er im Umgang mit Jesus gelernt. Hat Jesus irgendetwas an irdischen Schätzen gesammelt? Er hat nichts gehabt, wohin er sein Haupt legen konnte. Er hat keine Büchersammlung gehabt, kein Handy sowieso nicht. Aber nichts, was irgendwie, nicht mal ein Esel, alles Wichtige musste Jesus sich sozusagen leihen, wenn er es denn brauchte. Alles nicht selber besessen. Scheint so, als wenn er zur dinglichen Welt gar keine persönliche Beziehung hatte. Warum? Weil er wusste, das Ende aller Dinge auch für ihn ist nahe herbeigekommen. Er hat immer mit der Grenze vor Augen gelebt und er sagte seinen Jüngern, es kommt der Tag, wo der Menschensohn sterben muss. Er wird dann wieder auferstehen. In ein anderes Leben hinein. Ein ewiges Leben. Er muss leiden und sterben. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Also er hat immer mit dieser Grenze vor Augen gelebt. Und wer mit der Grenze vor Augen lebt, dass die dingliche Welt zu Ende geht, dessen Leben wird tiefer, dessen Leben wird ganz tief, so wie bei Jesus. Und das ist ja für mich das Merkwürdigste überhaupt. Und das ist einer der Gründe, wenn jemand mich fragt, warum glaubst du an Jesus? Ich glaube an Jesus, weil er in nur ganz kurzer Zeit, höchstens sind es 3 Jahre, vielleicht auch nur anderthalb, die Welt auf den Kopf gestellt hat. Ohne dass er sein Vertrauen auf die dingliche Welt gesetzt hat. Er hat in knapp 3 Jahren die Welt so verändert, dass wir zu Recht diese Welt unterteilen in eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Und das alles in nur ganz wenigen Monaten. So merkwürdig. Dabei hat er kein Buch geschrieben. Er hat sich also nirgendwo verdinglicht. Das ist ein großes Problem für religiöse Menschen. Ich bin kein religiöser Mensch, sondern ich glaube an Jesus, ja? Für religiöse Menschen ist es ein großes Problem, weil Jesus keine Dinge hinterlassen hat. Wir hätten so gerne die Krippe von Bethlehem, sozusagen, um sie anzubeten. Wir hätten so gerne irgendeinen Rest vom Kreuz. In der katholischen Kirche gibt es das häufig, dass also Kreuzesplitter gesammelt werden und in irgendwelche Altäre eingemauert werden. Wenn man die ganzen Kreuzesplitter zusammentragen würde, die weltweit sozusagen als Splitter des Kreuzes Christi verehrt werden, da wäre das Kreuz Jesu, so hat es mal jemand gesagt, 10-mal so schwer gewesen, als es wirklich war. Ja? Jesus hat nichts hinterlassen. Es gibt ein leeres Grab und wir wissen nicht einmal, ob das Grab, das als das Grab Jesu in Jerusalem verehrt wird, ob es wirklich das Grab, sein Grab war. Er hat nichts Dingliches hinterlassen, das man in die Hand nehmen könnte und sagen könnte, das ist von Jesus, eine Locke von seinem Haar, sozusagen. Gibt es auch. gibt Locken vom Baby Jesus in verschiedenen Kirchen dieser Erde. Das sind Legenden natürlich, ja, gibt es nicht. Ja. Aber wir setzen sozusagen in unserem Leben immer auf die dingliche Welt. Wir brauchen was anzufassen. Jesus hat da nicht investiert. Er hat kein Buch in seinem Leben geschrieben. Er hat keine Truppen befehligt, sondern er hat einfach investiert in Beziehung. Er hat in einer engen Beziehung zu seinem Vater im Himmel gestanden. Deswegen finde ich so wichtig, was hier Petrus sagt. Er sagt, betet, seid nüchtern und besonnen zum Gebet. Eine enge Beziehung zu seinem Vater. Das war bei Jesus ganz, ganz wichtig. Dass er seinen Tag mit seinem Vater im Himmel begann, dass er in schwierigen Situationen manchmal nur aufblickte zum Himmel, lesen wir dann, dass er seufzte, dass er manchmal ein Stoßgebet zum Himmel sprach und oft auch ein Dankgebet. Die enge Beziehung zu seinem Vater. Und das andere, die enge Beziehung zu den Menschen. Da hat er investiert. Und das macht ihn so faszinierend. Das hat ihn diese Welt verändern lassen. Und wenn Petrus uns hier diese Weisheiten weitergibt, diese Lebensweisheiten, dann eben, weil er mit Jesus zusammen diese knapp 3 Jahre unterwegs war. Er hat es nicht nur aus Büchern, aus der Bibel, sondern aus der Anschauung Jesu, weil er mit ihm gelebt hat. Und von daher weiß er, es lohnt sich, wenn die Dinge dieser Welt an Bedeutung verlieren, in Liebe, in Menschen, in Beziehung zu investieren. Und hier, das kann man so in der Woche auch mal praktisch umsetzen, auch in der kommenden. Wenn man sich überlegt, welchen Teil meiner Kraft und meiner Zeit und meines Geldes investiere ich in Dinge. Und daneben liegt, was investiere ich in Menschen, in meine Familie, meine Ehe, in meine Freunde, in meine Nachbarn, in Menschen, die mir auf der Straße begegnen. Ich habe den Eindruck, das ist eine ganz große Sehnsucht, auch unter den Menschen heute, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und sie sprechen davon, dass sie bei Facebook 200 Freunde haben. Dann denke ich, was sind das eigentlich für Freunde bei Facebook? Oder 1000? Oder Followers? Was sind das eigentlich für Beziehungen? Und sie laufen in der Stadt an so und so viele Menschen vorbei. Manchmal ist es eine ganz interessante Übung, die ich hin und wieder veranstalte, einfach mal in die Stadt zu gehen, nur so. Man ist ja meistens immer beschäftigt zum Rathaus hin oder in die Buchhandlung oder dahin, aber einfach mal nur so durch die Stadt zu laufen, vielleicht betend und zu gucken, wen Gott uns da über den Weg schickt, mit dem wir ins Gespräch kommen. Und ich komme nie nach Hause zurück, ohne nicht mit Menschen gesprochen zu haben. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich hier Menschen in Jefeld jetzt inzwischen schon so viele kenne. Sondern es hängt damit zusammen, dass wenn man Menschen bewusst wahrnimmt, merkt man plötzlich, da ist Gesprächsbedarf da. In der Klinik habe ich das gemerkt. Am Tisch. Es dauerte gar nicht lange und wir waren sofort im Gespräch über Gott und die Welt. Ist überhaupt kein Problem. Die Leute sind an dieser Stelle voller Fragen. Die fragen nicht nach Dingen, sondern sie fragen nach Menschen, die ihnen zuhören, Beziehung zu. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständig Liebe, denn die Liebe deckt auch eine Menge Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei, der bunten Gnade Gottes. Und wenn jemand predigt, dass er es rede als Wort Gottes, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen wäre, durch Jesus Christus sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.